Vor den Toren Chesterfords nahm Wulfhart die Zeichnung zur Hand, die er in der Satteltasche des Schimmels gefunden hatte, und betrachtete sie genauer. Sie zeigte einen Ritter mit langen Haaren, dahinter eine Burg. Der Ritter hielt eine weibliche Person im Arm, die Leonies hervorstechendstes Merkmal zeigte. Zwei lange Haarzöpfe, die auf halber Länge zusammengeflochten waren und sich zu einem einzigen vollen Zopf vereinigten. Wulfhart identifizierte sie und grinste. »Wie ich gesagt habe«, bestätigte er laut und befahl dann ganz ruhig seinen Begleitern, »auf nach Aylesworth Castle. Jagdgalopp.« Leonie und ihre Begleiter ihrerseits hatten keinen konkreten Verdacht, dass die Verfolger ihnen so dicht auf den Fersen waren. Zwar rechneten sie noch immer damit, dass die Ritter wieder auftauchen konnten, aber die Intensität dieser Vorstellung nahm mit jedem Schritt in die Freiheit weiter ab. Das galt vor allem für Leonie, die Cucullin anstarrte, wenn sie wusste, dass er es nicht bemerken würde. Und für Cucullin, der Leonie ansah, wann immer es ihm passte. Schließlich galt es auch für Ricardo, der beiden abwechselnd vorsichtige Blicke zuwarf und nicht recht wusste, was er fühlen sollte. Sie hatten Aylesworth Castle fast erreicht, befanden sich in dessen weiten Gärten. Man sagt, die Bäume dort, sie sprächen gern zu Kindern. The lioness, from now on looking out, must not be fooled. From notions of a god among the idols, she will be ruled. But only for a time. Oh, lion-hearted, listen. Since, when you've found what your heart's known for long, the notion of one mighty God shall glisten. Leonie stand allein auf der kniehohen Wiese vor dem Apfelbaum und ließ sich mit Freuden nass regnen. Sie wusste jetzt mit Sicherheit, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gab, als man sie bislang gelehrt hatte. Niemals allerdings wäre sie auf die Idee gekommen, das zu formulieren. So selbstverständlich schien es ihr. Unbändige Lust packte sie, auf den Baum zu klettern und von dort aus die Welt zu erkunden, und das tat sie dann auch. Drittens, Fionas Höhle. »Erzähl mir von deiner Mutter«, bat Ricardo. »Woran erinnerst du dich?« Er saß neben Leonie auf einem großen, moosbewachsenen Stein, der oberhalb der Brennnesseln im dichten Gestrüpp am Ufer lag. »Ich weiß es nicht«, sagte Leonie. »Ich habe sie nie richtig gekannt.« »Niemand scheint sie wirklich gekannt zu haben. Jedenfalls will keiner über sie reden.« »Über meinen Vater übrigens auch nicht.« »Vielleicht erinnerst du dich bald an mehr. Immerhin hast du ihr Gesicht wiedererkannt.« »Ihre Umrisse«, sagte Leonie und rupfte einen Grashalm aus. Gleich darauf tat es ihr leid. Sie ließ den Stängel in das dichte Meer aus sattgrüner Vegetation fallen, das sich rund um den Stein in alle Richtungen ausdehnte. Da kamen ihr der Grashalm und ihre Tat augenblicklich aufgehoben vor. Und dann bekam sie Angst. »Ich fürchte mich«, sagte sie. Ricardo zuckte zusammen und sah sie an. »Warum?«, fragte er. »Ich weiß nicht, einfach so. Der Himmel ist bedrohlich.« Beide sahen in die Wolken, die silbergrau am Himmel hingen. Und in Ricardos Gedanken begann eine Idee, eine Ahnung, sich breit zu machen. Es war eine erschreckende Idee, aber zugleich eine, die ihn unwiderstehlich anzog. Es war eine Ahnung, die ihn in Wahrheit und Erkenntnis zog. Nach einer Weile murmelte Leonie nachdenklich, »Ich will versuchen, diesen Gott zu finden. Aber ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Er tränkt die Welt mit Leben. Und das suche ich. Aber die Ritter oder die Menschen in meinem Dorf könnten das mit einem Handstreich zunichte machen.« Ricardo sah nicht besonders überzeugt aus, aber er wusste nicht, weshalb er aufmerkte, und deshalb schwieg er. Er verstand nicht genau, was Leonie hatte sagen wollen, aber es war ihm unmöglich, sich auf ihre Worte zu konzentrieren. Immer wieder musste er an das große Buch denken, das in Fionas Höhle lag. Ob es die Wahrheit enthielt? Er hatte da so einen Verdacht. Leonie rezitierte, »Ein Gott, der auf geheimnisvolle Art...« Plötzlich hatte Ricardo alles klar vor Augen. »Leo, ein Gott! Ein Gott! Es heißt nicht einfach nur ein Gott, es ist nur einer und...« »Ja und? So ist es doch auch, einer unter vielen.« Nein, nur ein einziger!« Leonie stutzte. Eine Konsequenz seiner Behauptung hatte sie überrascht. »Willst du damit sagen, die anderen gibt es nicht? Das kann nicht sein. Wieso ist mir dann beim Frühstück am Altar schlecht geworden?« Ricardo stockte. Machte er. »Ich weiß nicht, ob es die anderen gibt. Aber das spielt bei Lichtbesehen keine Rolle. Denn wenn auch nur ein einziger, wirklich guter Gott existiert, ist er der Einzige, der zählt. Er setzt sich durch, denn das Leben ist stärker als Verstellung oder Zerstörung. Und er ist das Leben. Er kann vielleicht viele Namen haben, aber er muss ein einziger Ganzer sein. So wie das Leben. Das ist es, was wir die ganze Zeit gesucht haben, Leonie.« Das Herz der kleinen Löwin vollführte einen Hüpfer. Aber es war noch nicht bereit für das, was der Knappe ihr sagte. »Rick«, wiederholte sie, »wieso ist mir schlecht geworden?« »Vielleicht, weil die Altäre diesen Gott, diesen einen, beleidigen?« »Warum war dir dann nicht schlecht?« Ricardo überlegte. »Das weiß ich auch nicht. Lass uns Fiona fragen.« Leonie runzelte die Stirn. »Was hat sie damit zu tun?« »Ich meine, wegen des Buches. Es könnte die Wahrheit enthalten.« »Und wie willst du Corollin dazu bringen, zur Höhle zurückzukehren? Nach Chesterford?« Schweigen. Aber eines, in dem das Versprechen enthalten war, es in jedem Falle zu versuchen. Das Feuer in der Höhle flammte unvermittelt auf und der Barde wandte den Kopf zu seiner Vertrauten hinüber. »Jetzt hat sie's«, kommentierte Fiona. »Ich spüre es.«
»Wie ihre Mutter«, brummelte John.
»Ja, wie ihre Mutter«, bestätigte die alte Dame mit ihrem undurchschaubaren Lächeln. Und dann fügte sie hinzu, »und wie Raimundus.« John drehte sich hastig um. Darüber wollte er nicht sprechen. Corollin sah den Reitertrupp als erster. Sein warnender Pfiff kam ihm nicht sehr artikuliert von den Lippen, weil er sich augenblicklich verteidigen musste. Der Sprung ins Gebüsch war ohnehin nicht möglich. Eine riesige Lanze war auf ihn gerichtet, Pferdehufe drohten dicht über seinem Kopf. Er kämpfte wie ein Held. »Leo«, schrie Ricardo, »Sie sind aus Oaktown Cliffs!« Er rannte wie noch nie, um seinem Ritter zu Hilfe zu kommen. Ohne Waffen war das ein hoffnungsloses Unterfangen. »Rick«, schrie Leonie, »Ricardo, warte!« Sie stürzte sich ins Kampfgetümmel und fragte sich unwillkürlich, »was hätte Dragon George jetzt wohl getan?« Corollin war inzwischen in einen Zweikampf verwickelt worden. Die Ankömmlinge hatten nicht mit großer Gegenwehr gerechnet, deshalb war es ihnen gelungen, einem der Ritter dessen Einhänder zu entreißen, so dass er zumindest nicht mehr unbewaffnet war. Das dröhnende Dong, Dong, Dong der Schwerter, zu einem Klirren verkürzt durch das Aufeinanderprallen, das es auslöste, bedeutete äußerste Lebensgefahr. Leonie schlug einen Haken und warf sich von hinten auf den vierten Ritter, der im Begriff war, sich auf Corollin zu stürzen. Er schüttelte sie ab. Dabei fiel aus seinem Kettenhemd ein kleines Stück Pergament. Leonie bemerkte das, beachtete es aber nicht. Im Gebüsch lag ein schwerer Eichenast, den ein Sturm vom Baum gerissen hatte. Sie nahm ihn mit beiden Händen auf und rammte ihn dem vierten Ritter von hinten auf den Helm. Er stürzte zu Boden. Corollin verteidigte sich gegen zwei der Ritter gleichzeitig. Leonie hob wieder den Eichenstamm, musste aber ausweichen, weil der Mann im blauen Harnisch es bemerkte und herumsprang, um sie mit einem Streich zu erledigen. Im selben Moment nutzte Corollin seine Chance. Er stach dem Blauen durch das Hemd. Der Rotgekleidete sprang herum und stürzte sich heulend auf Corollin. Dieser hob sein Schwert zur Parade, hatte aber nicht mit einem Schlag auf die Hände gerechnet. Mit einem Schmerzensschrei ließ er die Waffe fallen. Leonie überwand ihren Ekel und nahm dem Gefallenen den Beidhänder ab. Sie war völlig auf Corollin fixiert, ihren Ritter. Von hinten hatte der Mann keine Chance. Leonie wollte zustechen, entschloss sich aber im letzten Moment, den schweren Beidhänder auf seinen Kopf niederzuschlagen. Den vierten Ritter hatte sie vollkommen vergessen. Als sie Ricardo sah, war es zu spät. Corollin war blitzschnell herumgesprungen, gerade schnell genug, um den Angriff des vierten Ritters auf sich abzuwehren. Aber seinen Knappen hatte der Fremde mit voller Wucht erwischt. »Rick«, weinte Leonie. Corollin stach zu und traf. »Du musst Corollin helfen«, forderte Ricardo mit sichtlicher Mühe. Leonie lächelte in ihrer Verzweiflung. Anscheinend ließ ihn seine Ritterehre nie im Stich.
Neben dem Knappen lag das Stück Pergament, das aus dem Hemd des Ritters gefallen war. Leonie hob es auf, einfach nur so. Und erkannte es wieder. Es war ihr Liebesbrief an Corollin, ihre Zeichnung, nie abgeschickt und mit Johns Satteltaschen aus ihrem Leben verschwunden. Der Barde musste ihn weitergegeben haben.
»Er hat uns verraten«, würgte sie hervor.
Aber warum sollte er dann so viel vom fernen Land erzählen? Vom Land des Lebens und der Liebe? Andererseits war er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund verschwunden. Leonie dachte eine Weile nach, besonders über Chesterford, und darüber, weshalb John den Brief hätte übergeben sollen. Ein bloßer Hinweis hätte zum Verrat gereicht, das Pergament war dazu nicht vonnöten gewesen. Und dann begriff sie. Entweder hatte man John gezwungen, sein Wissen preiszugeben, was bedeuten würde, dass man ihn entdeckt und gefangen gesetzt hatte. Oder jemand hatte heimlich die Satteltaschen durchsucht. In beiden Fällen war der Barde unschuldig, und jede dieser Möglichkeiten schien ihr naheliegender als der Gedanke, ihr Freund mit der Fistelstimme habe sie verraten. Das Herz der jungen Löwin schlug, als wolle es zerspringen. Sie musste sich bewegen. Wenn Corollin sie nicht abgefangen hätte, wäre sie im dichten Wald verschwunden und gelaufen, soweit die Füße trugen. »Leonie«, sagte er, und der Klang seiner Stimme ließ sie zusammenzucken. »Leonie, komm zurück. Ricardo braucht dich.« Aus irgendeinem Grunde ging sie mit. Vielleicht hatte ja schon ein kleines bisschen Ritterehre auf sie abgefärbt. Ricardo sah noch unschuldiger aus als zuvor, mit seinem kurzen dunklen Haar und den ehemals blitzenden Augen. Sein Lammfellpullover, den er so liebte, weil er ihn wärmte, war voller Blut. Es war ein entsetzlicher Anblick. »Ich bin schuld«, sagte sie und wollte weitersprechen, aber ein Kloß im Halse hinderte sie daran. »Unsinn«, röchelte Ricardo und musste tief Luft holen. Corollin begriff, dass es an der Zeit war, für seinen Knappen zu übernehmen. »Wieso bist du schuld?«, fragte der Ritter das Mädchen. Ausgerechnet ihm konnte sie ausgerechnet das auf keinen Fall erklären. »Ich habe ein Stück Pergament in Johns Satteltaschen gelassen. Darauf war eine Zeichnung. Sie wussten, dass wir nach Ellsworth Castle gehen würden.« Weiter kam sie nicht. Stattdessen kamen Tränen. Corollin versuchte gar nicht erst, Ricardos Wunde zu verbinden. Beide, das Löwenjunge wie der Krieger, wandten sich dem tödlich verwundeten Freund zu. »Leonie, nimm meinen Pullover«, sagte Ricardo schließlich mit größter Überwindung. Sie protestierte, aber er bestand darauf. »Doch, er würde nur zu Staub werden wie mein Körper. So macht er wenigstens dir Freude.« Er lächelte. »Ich weiß, dass dir auf dem Turm oben kalt war.« Da nahm sie das Strickwerk an sich, Lammfellfarben wie es war, und dachte, »ich behalte etwas von ihm. Ich führe die Tradition weiter.« Und bei diesem Gedanken war ihr plötzlich trotz allem ein wenig wohl zumute. Nach einer Weile unsicheren Wartens bemerkte Corollin sachlich, »es ist vorbei, er ist tot.« Leonie hörte seine Worte wie durch einen Schleier. Sie starrte Ricardo an und nahm verwundert die verschiedenen Gerüche von Kamille und Salbei wahr, die der dichte Sommerwind um ihr Dasein strich. Sie streichelte Ricardos Körper und erwartete jeden Moment, wieder die regelmäßigen, aber seichten Atemzüge wahrzunehmen, die noch vor kurzer Zeit sichtbar und hörbar gewesen waren. Doch sie kamen nicht mehr. Es kam überhaupt nichts mehr. Die Welt schien stillzustehen. Die Luft wurde kälter. Beim ersten kräftigen Windstoß vor dem Sturm erwachte Leonie aus ihrem Bann. »Leo!« schrie Corollin verblüfft. Das Mädchen meinte, ein wenig Verzweiflung im Klang seiner Stimme wahrgenommen zu haben, und sie wusste, dass er nicht verstehen konnte, weshalb sie so plötzlich aufgesprungen war. Aber das war ihr egal. Er lief ihr nicht nach, doch auch das kümmerte sie nicht. Leonie rannte immer schneller, bis sie auf eine Lichtung kam, die von saftig grünem Gras bewachsen war. Sie bremste ihren rasenden Lauf, ließ sich auf den Boden fallen und weinte, hemmungslos. So viele Dinge stürmten in ihrer Taubheit auf sie ein. Ricardo war tot und sie war schuld. Sein Leben war für nichts und wieder nichts dahingegeben, für immer beendet. Sie hob die Arme, um die Götter anzuklagen, doch die Bewegung erstarrte. Langsam gelang es dem Löwenjungen, wieder Gewalt über ihre Glieder zu gewinnen. Und als sie die Arme erneut in den sanften Rasen fallen ließ, fühlte sie sich unendlich müde und befreit. Als der Regen niederprasselte, erwachte sie mit bleiernen Gliedmaßen. Jemand musste Ricardo begraben, und zwar bevor die Männer von Oaktown Cliffs ihn fanden und irgendwo verscharrten. Sie sprang auf und fiel im schlüpfrigen Boden gleich wieder auf die Knie. Mit der erstaunlichen Kraft der Verzweiflung kämpfte sie sich durch den knöcheltiefen Sumpf, den der warme Regen hinterließ. Die weichen Tropfen streichelten ihr Gesicht, und langsam, ganz langsam, fand sie wieder Mut. Da zerriss der Schrei eines Wolfes die Stille. Alle Wut der letzten Tage und Stunden stürmte in ihr hoch und drängte aus ihr heraus. Leonie schrie und rannte heulend hinter dem grauen Etwas her, das sich erschrocken umdrehte und in entgegengesetzter Richtung davonhetzte. Sie griff an. Der Wolf nahm den Federhandschuh auf. Er umkreiste sie forschend, langsam, in schwerem Schaukelgang. Leonie sah ihn im Geiste auf sich zukommen. Heimlich wünschte sie, dass er es tun würde und dass weitere Mitglieder seines Rudels auftauchten. Wölfe waren Rudeljäger. Sie würde bereit sein. Hastig sah sie sich um und nahm dann ganz langsam und ruhig einen schweren Ast vom Erdboden auf. Endlos lange starrten sie einander in die Augen. Aber der Wolf griff nicht an. Er griff einfach nicht an. Fiona saß in ihrer Höhle und weinte, weil Leonie gerade eine Erfahrung machte, die sie ihr allzu gern erspart hätte. Und gleichzeitig war sie froh, dass das Mädchen dem Tod durch einen Kampf mit dem Wolf entging. Seit der Begegnung mit dem Raubtier war eine Zeitspanne vergangen, die das Mädchen nicht genau hätte eingrenzen können. Leonie saß auf dem nackten Erdboden neben einer alten Eiche und sehnte sich nach Nähe. Wenn Ricardo doch bei ihr wäre. Oder Kochollen. Einfach irgendein Arm, in dem man sich wärmen konnte. Ricardo. Sie war bei ihm geblieben die ganze Zeit. Es hatte nicht sehr lange gedauert. Aber nun war es vorbei. Sie hatten seinen Leichnam in die Burg gebracht. Kochollen hatte ein Grab für ihn ausgehoben. Und sie hatten ihn begraben, gemeinsam. Leonie hatte zugelassen, dass ein Burgpriester kam und Gebete nuschelte, weil sie einfach keine Ahnung hatte, wie man es sonst hätte bewerkstelligen können. Sie fühlte sich zu elend, um zu bemerken, dass ihr die Anwesenheit des Priesters noch mehr Schmerz bereitete. Ihr Herz war ohnehin woanders. Ricardos Worte klangen ihr im Herzen. Ob die Altäre diesen Gott beleidigten? Jedenfalls hatte Ricardo es jetzt überstanden. Schlimmer war, dass Kochollen sie allein gelassen hatte. Einfach mit den Worten: »Auf meinem Grund ist er gestorben, das bedarf der Sühne.« Damit war er ausgezogen, bewaffnet mit mehr als lediglich dem Schwert, und sie war ganz allein. Trunken vom Licht des dämmernden Himmels, gesättigt von der reichen Abendluft, lehnte sie sich an den Stamm des Baumes und atmete. Und dabei schlief sie schließlich ein. Als Leonie erwachte, fühlte sie sofort etwas absolut Vertrautes. Sie wähnte sich zu Hause, befand sich aber noch immer in Kochollens Früchtegarten, unter der Eiche, die sich einfach selbst dorthin gepflanzt hatte und nicht herausgerissen worden war. »Psst«, sagte eine Stimme, »ihr weckt sie auf!«
»Guten Morgen«, grüßte eine andere.
»Morgen?« Dem Sonnenstand nach war es später Nachmittag, Abenddämmerung. Oder täuschte sie sich? Das Mädchen suchte nach den Urhebern der Stimme und fand sie.
»Ihr könnt sprechen?« fragte Leonie die umstehenden Bäume.
»Natürlich«, sagte ein alter Apfelbaum und lachte freundlich. »Wieso, hast du uns denn noch nie singen gehört?«
»Doch«, gab Leonie zu, »das habe sie. Nur sei es ihr selbstverständlich erschienen, dem Wesen der Welt innewohnend sozusagen.« Immer waren Bäume in ihrer Nähe gewesen, so sprach sie dankbar in Gedanken. Die Bäume verstanden. Doch jetzt, zum allerersten Mal, wurde der jungen Löwin klar, dass nicht jeder der Erwachsenen die Sprache der Bäume verstand. Und schon begann der Verlust des eigenen Ich. Leonie seufzte.
»Jetzt bist du also auf der Suche nach Fionas Höhle?« fragte der Apfelbaum.
»Weil Ricardo es so wollte«, ergänzte ein Löwenzahn, der da dem Burggärtner zufolge gar nichts zu suchen hatte.
Leonie war weniger verblüfft als hilflos und ein wenig wütend. »Wieso weiß hier jeder, was ich tun will?«
»Kind«, meinte der Apfelbaum, und seine Stimme klang wie wohlwollendes Lachen, »wir wissen vieles über dich. Nur sagen wir es nicht immer laut.«
Leonie lächelte, dann legte sie sich unter den Bäumen auf die nackte Erde und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Als die Sonne unterging, begab sich das Löwenjunge zum Bach, der Kuchollens Gärten umfloß. Die Verzweiflung über Ricardos Dahinscheiden holte sie wieder ein, jetzt, da sie die Stimmen der Bäume nicht wahrnehmen konnte. Auch Kuchollens Abschied weckte Trauer in ihr, Trauer und Wut.
»Vorgestern hat er mir noch versprochen, dass er mein bester Freund sein will, und jetzt lässt er mich allein?«
Leonies Gegenüber brach in Tränen aus.
»Hör auf«, befahl sie ihrem Ebenbild, das sich im Bach spiegelte. Dann zwinkerte sie die letzten Tränen hinweg und wischte sich mit dem frischen, kühlen Wasser durchs Gesicht. Es war nicht seine Schuld.
»Auch gute Freunde lassen dich manchmal im Stich«, sagte Fiona und trat von hinter einem Baum ins Licht. Leonie erkannte sie sofort. Ricardo hatte sie wirklich genau beschrieben.
»Ricardo...« »Wo kommst du so plötzlich her?«, fragte das Mädchen wütend. »Wo warst du, als Ricardo dich brauchte?«
»Auch gute Freunde lassen dich manchmal im Stich«, wiederholte Fiona ruhig. »Jede Beziehung sollte ein Trotzdem sein. Ich halte zu dir, obwohl du mich vielleicht verlassen musst. Nicht deshalb, weil ich dir vertraue, dass du es nie tun wirst. Höchstens deshalb, weil ich dir vertraue, dass du es nie tun willst.«
Den letzten Satz hatte Leonie schon gar nicht mehr mitbekommen. Wovon faselte die Alte eigentlich? Sie war nicht für Ricardo da gewesen. Das war durch nichts zu rechtfertigen. Das Mädchen spürte unbändigen Zorn. Obwohl sie im Grunde froh darüber war, dass Fiona sie gefunden hatte. Die alte Dame war tatsächlich zu ihr gekommen, genauso wie Leonie es sich heimlich gewünscht hatte. Jemand war für sie da, genau in dem Moment, in dem sie es nötig hatte. Und an einem Ort, an dem zu diesem Zeitpunkt kein anderer Mensch zu erwarten war. Jetzt brauchte sie die Höhle nicht mehr zu suchen. Fiona würde sie ihr zeigen.
Leonies Herz wurde plötzlich ganz weit. Und dann ganz unsicher, weil es sich in dieser Weite nicht mehr zurechtfand. Fiona merkte das und breitete ihre Arme aus, so dass Leonie sich fallen lassen konnte, um hemmungslos zu weinen. Am Tag darauf erreichten sie die Höhle.